kurz, dann beginnen wir wieder mit einem Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Also wir haben die erste Katechese in diesem Arbeitsjahr und auf besonderen Wunsch geht es um die heißen Eisen der Kirche. Wir haben das letztes Jahr oder vor dem Sommer halt besprochen. Die Idee ist, dass man gerade über die Themen einmal spricht, die ja wirklich immer wieder in so vielen Diskussionen vorkommen. Am Wirtshaustisch, im Freundeskreis, in den Medien. Es gibt ein paar wenige Themen, die kommen immer. Und einerseits ist es vielleicht ganz gut für Katholiken, auch sich ein bisschen darüber zu informieren, was es da an Hintergrundwissen gibt. Einladen könnte man aber jederzeit auch Leute, die vielleicht sehr kritisch sind. Das ist ein Zeichen der Fairness, wenn man sich auch sozusagen informieren will, auch um dann sozusagen auch Antworten sich geben zu lassen auf Fragen, die man hat. Also auch das wäre die Idee dieser Katechesen, wenn wir schauen, wie sie sich entwickelt. Heute geht es das erste Thema, den Reichtum der Kirche, also gemeint ist natürlich der materielle Reichtum, nicht der geistige Reichtum, über den reden wir heute nicht, sondern wirklich, was die Kirche an materiellen Gütern besitzt. Es gibt den schönen Witz, was sind die drei Dinge, die nicht einmal der liebe Gott weiß, wie viele Frauenkongregationen es gibt, was ein Jesuit sich wirklich denkt und wie viel Geld die Kirche hat. Ja, ganz schwierig. Also die dritte Frage werden wir versuchen heute zu beantworten, aber ganz genau werden wir es auch nicht beantworten können, darf ich gleich zu Anfang sagen. Wenn es wirklich darum geht, auf die Kirche zu schauen und ihren Umgang mit materiellen Gütern, muss man, wie es immer gut ist, auf den Anfang schauen, das heißt auf das Evangelium, auf das Leben Jesu, denn dort ist alles grundgelegt. Und wenn man ganz am Anfang beginnt, entdeckt man, dass die heilige Familie selbstverständlich ein Leben geführt hat, das auch materielle Notwendigkeiten gehabt hat. Die Sterndeuter, die Jesus huldigen kommen, bringen nicht nur Weihrauch und Myrrhe, sie bringen auch Gold mit. Und dieses Geschenk wird von der heiligen Familie angenommen. Christus selbst lehrt uns zu beten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Da geht es durchaus um die materiellen Notwendigkeiten, die ein Mensch hat. Also da geht es nicht nur um Brot an sich, sondern eben das, was wir an materiellen Gütern notwendig haben. Vor kurzem hat es das Evangelium gegeben, wo Jesus nach der kaiserlichen Steuer gefragt worden ist und den berühmten Satz gesagt hat, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Auch das eigentlich ein sehr konkrete Richtschnur für den Umgang mit materiellen Gütern. Christus lehnt Steuerleistungen, Umgang mit Geld nicht prinzipiell ab, aber gerade durch diese Formulierung, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, weil das Bild des Kaisers auf der Münze drauf ist, darüber könnte man noch länger sprechen, und gebt Gott, was Gottes ist, wo ist das Bild Gottes zu finden, das ist der Mensch, der nach dem Abbild Gottes geschaffen ist. Der Mensch darf sich nicht an das Geld verschenken oder sich dem Geld hingeben, der muss sich Gott hingeben. Das Geld ist Mittel zum Zweck. Es gibt auch eine Stelle, wo Jesus nach der Tempelsteuer gefragt wird und es auf eine sehr eigene Art und Weise löst, nämlich die Tempelsteuer entspricht dem, was wir heute Kirchensteuer nennen würden, und ob er keine Tempelsteuer zahlt. Und Jesus gibt dann dem Petrus den Auftrag, fischen zu gehen und aus einem Fisch, den er fängt, eine 4-Drachme-Münze heraus aus dem Maul zu nehmen. Das geschieht dann auch. Und diese 4 Drachmen sind sozusagen die Steuer für Petrus und für Jesus, die Tempelsteuer. 2 Drachmen musste man zahlen. Also durch ein Wunder wird das gelöst. Ja. Aber Christus zahlt die Stempelsteuer, obwohl er vorher sagt, die Söhne sind ja eigentlich frei. Aber also alle diese Dinge, die es damals schon gegeben hat, die werden von Jesus durchaus berücksichtigt. Das wird nicht nur auf die Seite geschoben. Er lobt sogar, um noch eine Stelle zu erwähnen, das Opfer der armen Witwe, vielleicht ist das bekannt, wo er dem Opferstock im Tempel gegenüber sitzt und eine Witwe beobachtet, die nur 2 kleine Kupfermünzen hineinwirft, also sehr wenig Geld. Und sie lobt, weil sie ihren ganzen Lebensunterhalt gegeben hat, also materiell etwas gegeben hat. Und das wird von Jesus als sehr positiv gesehen, als ein echtes Opfer, das sie bringt. Ich erinnere auch an die Stelle der Salbung in Bethanien, wo Maria auf ihn hintritt und seine Füße salbt mit kostbarem Öl. Und Jesus, es gibt Jünger, Judas, der sich darüber aufregt, dass dieses Öl, das 300 Dinare wert ist, sozusagen da jetzt vertan wird, das könnte man noch den Armen geben, das Geld, sagt Judas Iskariot. Und Jesus weist ihn zurecht und sagt, das ist gut, was sie macht. Sie salbt mich für mein Begräbnis. Und mich werdet ihr nicht immer bei euch haben, aber nützt das sozusagen. Also auch das wird von Jesus wohlwollend angenommen. Und dann schreibt der Evangelist, Judas hat das aber nicht gesagt, weil er so eine Liebe zu den Armen gehabt hat, sondern weil er das Geld aus der Kasse veruntreut hat. Ob der Vorwurf stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Aber in diesem Nebensatz erkennen wir etwas, dass Jesus und die Apostel gemeinsam eine Kasse geführt haben. Ja. Auch beim letzten Abendmahl, das ist auch nur ein Detail, das am Rande vorkommt, sagt Jesus zu Judas, was du tun willst, tue bald, worauf Judas hinausgeht in die Nacht, um ihn zu verraten. Und da heißt es dann, schreibt der Evangelist Johannes, dass die anderen Jünger geglaubt haben, Jesus meint, er soll die Kasse nehmen und etwas für das Fest kaufen, für die Vorbereitung des Festes. Also das sind so 2 kleine Stellen, wo man merkt, Jesus und seine Jünger haben eine gemeinsame Kasse gehabt. Da wurde mit Geld umgegangen. Ja, das war damals die Kirche. Da hatte es schon materiellen Besitz gegeben. Also man kann nicht leicht argumentieren, wie es später in der Kirchengeschichte immer wieder auch vorgekommen ist, dass die Kirche kein Geld besitzen darf. Schon Jesus hat mit seinen Jüngern eine gemeinsame Kasse geführt. Ja. Wie aber der Umgang mit Geld überhaupt auszuschauen hat, das ist jetzt die große Frage. Interessant ist, dass Jesus immer wieder auch Gleichnisse über Reichtum verwendet. Sicher auch, muss man sagen, um die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Ach, reich werden möchte ich schon. Und dort hat er sozusagen das Interesse der Zuhörer schnell gehabt, wenn er ein Gleichnis vom Schatz und der Perle erzählt. Also weiß ich was, ein Schatz, der im Acker vergraben ist und jemand findet den und verkauft sein ganzes Vermögen, um den Schatz zu erwerben, den Acker zu erwerben, in dem der Schatz verborgen ist, nicht? Also um reich zu werden, eigentlich gar nicht so ehrlich eigentlich, ja. Aber oder das Gleichnis vom klugen Verwalter, wie es genannt wird, jemand, dem die Verwaltung eines großen Besitzes entzogen wird und bevor er endgültig rausgehaut wird, lässt er alle Schuldner seines Herrn zu sich kommen und er lässt ihnen die Schulden. Auch ein unrechtes Vorgehen, ja, gesetzeswidrig. Oder das Gleichnis vom anvertrauten Geld kennen wir alle, das gibt es in mehreren Versionen, wo ein reicher Mann seinen Dienern Geld anvertraut, weil er auf Reisen geht und dann geht es darum, das Geld zu vermehren. Ja. Das sind aber Gleichnisse für Dinge, die noch wichtiger sind und oft sicher auch mit einem Augenzwinkern erzählt, weil die Menschen sofort sagen, ja, da kann man noch Geld verdienen. Sogar so stark ist der Humor Jesu, dass er Dinge erzählt, die eigentlich nicht so ganz redlich sind, ja. Vielleicht auch den Menschen so ein bisschen wach zu rütteln. Ja, wenn es um Geld geht, da seid ihr zu allen möglichen Dingen bereit, hättet ihr den gleichen Einsatz für das Reich Gottes. Ja? Also Jesus, die Zielrichtung Jesu geht sicher nie darauf, möglichst reich zu werden. Das wird völlig klar, wenn er diese Gleichnisse erzählt. Aber dass er sie erzählt, zeigt, dass Umgang mit Geld etwas ist, was nicht prinzipiell abzulehnen ist. Wichtig ist es, dass man das Herz nicht an das Geld verliert. Sehr interessant, dass Jesus selber eine Versuchung erlitten hat bei seinem Fasten in der Wüste. 3 Versuchungen waren es, aus Steinen Brot zu machen, um satt zu werden, die Macht über Länder zu haben oder die sozusagen Macht zu haben, über das, dass man sozusagen von Gott beschützt wird, indem man vom Tempel herunter sich stürzt und beschützt wird und schließlich die Länder der Welt all übergeben zu bekommen vom Teufel, wenn er ihn nur anbetet. Das sind eigentlich alles Versuchungen mit materiellen Dingen, mit Dingen dieser Welt. Selbst dort, wo es darum geht, dass mein Gebet auf jeden Fall erhört wird, geht es um Dinge dieser Welt. Und man merkt, wenn Jesus selber das als Versuchung erleben musste, dass es erstens einmal wirklich etwas war, was ihn versucht hat. Ja, er ist dieser Versuchung natürlich nicht erlegen. Aber dass das Bleiben im Weltimmanenten, also das sich auf die Welt beschränken und dann eben nicht über die Welt hinausgehen, wie es das Reich Gottes ja ist, das ist ja nicht von dieser Welt, sondern das darüber hinausgehen, über das rein materielle Weitergehen, ja, nicht zufrieden zu sein, allein nur mit der Regelung dieser Welt, mit dem sozialen Frieden, den man herstellen kann, oder die materiellen Wohlstand, den man erringen kann und so weiter, das wäre eine echte Versuchung, nicht nur für Christus, sondern auch für die Kirche. Der Kirche muss es immer um mehr gehen. Und so darf man verstehen, dass Jesus derartig vehement, wie man ihn sonst kaum beschrieben findet im Evangelium, gegen die Händler im Tempel vorgeht. Die haben dort eigentlich nichts Böses gemacht, möchte man meinen. Die haben dort Tiere verkauft und Geld gewechselt. Das war dazu da, damit man halt Opfer, damit man Spenden geben kann, haben sie das Geld gewechselt, haben Tiere verkauft, die fürs Opfer vorgesehen war. Das war ja eigentlich alles recht in Ordnung. Aber ganz offensichtlich waren das sozusagen Geschäftsleute, die haben sich gedacht, gut, das Geschäft funktioniert, wir setzen uns in den Tempel, da können wir gutes Geld verdienen. Ja? Und die treibt Jesus mit einer Geisel, beißt er die aus dem Tempel hinaus. Zornig. Ja? Das zeigt, wie klar Jesus ist in seiner Sicht des Tempels, und das darf man durchaus sozusagen auch bezogen sehen auf die Kirche, dass wenn sozusagen das zu viel Platz nimmt, die Geschäftemacherei, dass das unglaublichen Schaden anrichtet. Ja. Schließlich vielen Menschen, die Jesus fragen, wie sie nachfolgen können, macht er sehr eindeutig klar, dass das nicht zusammengehen kann. Der Reichtum, das Streben nach materiellem Reichtum und der Suche und der Nachfolge Christi, das passt nicht zusammen. Ja, Geld darf immer nur Mittel zum Zweck sein, darf nie das letzte Ziel sein. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, 19. Kapitel, Kapitel 19, Verse 16 bis 26. Es kam ein Mann zu Jesus und fragte: Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Er antwortete: Was fragst du mich nach dem Guten? Nur einer ist der Gute. Wenn du aber das Leben erlangen willst, halte die Gebote. Darauf fragte er ihn, welche? Jesus antwortete: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, ehre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte ihm: Alle diese Gebote habe ich befolgt, was fehlt mir jetzt noch? Jesus antwortete ihm: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen. So wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Amen, das sage ich euch. Ein Reicher wird nur schwer in das Himmelreich kommen. Nochmals sage ich euch, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Als die Jünger das hörten, erschraken sie sehr und sagten: Wer kann dann noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Für Menschen ist das unmöglich, für Gott aber ist alles möglich. Also in der Ostkirche gibt es die schöne Tradition, dass dieser reiche Jüngling, der Evangelist Matthäus, der das schildert, selber war und am nächsten Tag zurückgekommen ist. Aber das ist eine Tradition, die im Evangelium sich nicht wiederfindet, könnte aber durchaus sein. Aber man sieht vor allem, dass Jesus demjenigen, der nach Vollkommenheit strebt, die Armut ans Herz legt. aber als zweiten Schritt interessanterweise. Das Erste, was er ihm sagt, halte die Gebote, führe ein ganz normales Leben. Ja? Und sagt, aber was fehlt mir noch? Der merkt, da ist noch was, ich habe da noch eine persönliche Berufung. Und dann sagt ihm Jesus das mit der Armut. Und so hat es die Kirche immer verstanden, dass die persönliche Armut ein evangelischer Rat ist, wie man das nennt. Also ein Rat aus dem Evangelium heraus, dass das nicht etwas ist, wozu alle verpflichtet sind, in Armut zu leben. Ja, sogar kann es eine Verpflichtung sein, sich um materielle Güter zu bemühen, beispielsweise ein Familienvater, der seine Familie ernährt, der würde unverantwortlich handeln, wenn er sagt, ich bin jetzt zur Armut berufen und ich gehe jetzt in Sack und Asche, meine Familie hat da nichts zu essen und friert im Winter und so weiter. Das ist nicht seine Berufung. Es ist sozusagen eine persönliche Berufung, die aber dann sehr wohl in eine echte Armut führt. Also sozusagen als ein Weg der Vollkommenheit. In diesem Sinn ist die Seligpreisung Jesu zu verstehen, selig die arm sind vor Gott. Ja? Wo Jesus immer wieder davor warnt, sozusagen sich im Reichtum Sicherheit zu suchen und dass die Armut eben der Weg ist, um zur wahren Freiheit zu kommen, weil man dann sozusagen ganz auf Gott angewiesen ist. Verkauft eure Habe, können wir im Lukas-Evangelium 14,33 lesen, verkauft eure Habe und gebt den Erlös den Armen. Macht euch Geldbeutel, die nicht zerreißen. Verschafft euch einen Schatz, der nicht abnimmt, droben im Himmel, wo kein Dieb ihn findet und keine Motte ihn frisst. Denn wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Und als letzte Stelle aus dem Evangelium noch ein sehr interessantes Gleichnis, das Jesus auch uns erzählt, um uns klarzumachen, welche Voraussetzungen wir brauchen, um für das Reich Gottes zu taugen, um wirklich gute Mitarbeiter im Reich Gottes sein zu können, werden die meisten oder alle kennen, wo er sagt, wenn du einen Turm bauen willst, wieder das Denken eines Geschäftsmanns, das Jesus immer wieder aufnimmt, wenn du einen Turm bauen willst, überleg dir zuerst, ob deine Mittel ausreichen. Ja? Wenn du zu wenig Geld hast und dann deinen Turm zu bauen begonnen hast und dann reichen die Mittel nicht, du musst die Bauarbeiten abbrechen und der ist nicht fertig, setzt du dich dem Gespött der Leute aus, die werden dich auslachen. Also überleg zuerst, ob du genug Geld hast. Ja? Also sehr vernünftig, das wird jeder verstanden haben. Darum, sagt dann Jesus, was kommt jetzt für eine Schlussfolgerung? Darum kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Eigentlich genau das Gegenteil von dem Gleichnis. Also man merkt langsam oder man beginnt zu verstehen, worauf Jesus hinaus will. In dieser Welt müssen wir mit materiellen Gütern umgehen. Ja? Hat Jesus selber getan. Ja? Der Pauperismus ist etwas, also wo man sagt, dass die Armut an sich ist das letzte Ziel, ist immer eine Häresie gewesen in der Kirche. Ja? Also Pauper ist arm und der Ismus ist immer eine Ideologie. Also dass man sozusagen die Armut als das höchste Ziel, das es zu erstreben gilt. Das höchste Ziel ist nicht die Armut, das höchste Ziel ist Gott. Und die Armut kann mir dazu helfen. Ja? Und wenn man so will, ist so wie materielle Dinge mir Hilfe in meinem diesseitigen Leben sind, um mich zu ernähren, um mich zu kleiden, das ist notwendig, kann ich nicht darauf verzichten, ist die Armut meiner Berufung gemäß die Hilfe für das ewige Leben. Ja, und in gewisser Weise ist natürlich jeder Christ zu dieser Armut berufen, weil auch jemand, der jetzt sozusagen im gesellschaftlichen Leben steht und seine Familie ernähren muss oder sonst wie, sich sozusagen nicht einfach jetzt auf Kleidung und Essen verzichten kann, weil er sonst stirbt, ist jeder zur Armut berufen, indem er sich zum Beispiel überlegt, na, wie viel Luxus ist wirklich notwendig? Gibt es nicht Dinge, auf die ich verzichten kann, um beispielsweise den Armen zu helfen und so weiter? Ist es nicht manches Mal sogar sehr befreiend, wenn ich weniger habe und so weiter, nicht? Also, der Umgang mit dem Geld, das ist sozusagen das, worum es geht. Das war mal sehr grundsätzlich eine Einleitung, um jetzt als zweiten Schritt einfach nur mal zu beschreiben, wie das mit der Kirche so gegangen ist. Ein Bogen, den ich spannen will, von der Urkirche bis heute, was das Geld für eine Rolle gespielt hat im Leben der Kirche. Und da kann man bei der Urkirche beginnen. Die Urgemeinde in Jerusalem, das wissen wir aus der Apostelgeschichte, hat in Gütergemeinschaft gelebt. Das heißt, die ersten Christen haben sich so eng miteinander verbunden, dass sie sich wirklich als Brüder und Schwestern empfunden haben und haben ein so enges Leben geführt, dass sie sagen, wir teilen unseren Besitz. Ja, das war ein freiwilliger Schritt. Da wurde niemand hineingezwungen, aber es war ein Schritt, den man sozusagen öffentlich bekundet hat und mit dem man dann auch gerechnet hat. Und es gibt eine Stelle, ich weiß nicht, ob sie in der Leseordnung der Liturgie jemals vorkommt, die recht heftig ist, ich möchte sie vorlesen, aus der Apostelgeschichte Kapitel 5, Verse 1 bis 11. Ein Mann namens Hananias aber und seine Frau Sapphira verkauften zusammen ein Grundstück und mit Einverständnis seiner Frau behielt er etwas von dem Erlös für sich. Er brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Da sagte Petrus: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belügst und von dem Erlös des Grundstückes etwas für dich behältst? Hätte es nicht dein Eigentum bleiben können und konntest du nicht auch nach dem Verkauf frei über den Erlös verfügen? Warum hast du in deinem Herzen beschlossen, so etwas zu tun? Also da merkt man, es war freiwillig, es war nicht erzwungen. Man hätte auch sagen können, nein, das behalte ich für mich. Aber der hat ihm gelogen. Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, stürzte er zu Boden und starb. Und über alle, die es hörten, kam große Furcht. Die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Nach etwa 3 Stunden kam seine Frau herein, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus fragte sie: Sag mir, habt ihr das Grundstück für so viel verkauft? Sie antwortete: Ja, für so viel. Da sagte Petrus zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, stehen vor der Tür. Auch dich wird man hinaustragen. Im selben Augenblick brach sie vor seinen Füßen zusammen und starb. Die jungen Männer kamen herein, fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Da kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die davon hörten. Also wenn man das hört, sind die Vorgehensweise der Kirchenbeitragsstellen durchaus milde. Nochmal, es kommt aus der Stelle klar heraus, keiner der Mitglieder der Urgemeinde wurde gezwungen, sein ganzes Vermögen herzugeben, aber man hat sozusagen von dem, was man gehabt hat, gegeben und hat gesagt, was es ist. Ja, wenn man gesagt hat, das ist alles. Also man hat das wirklich auch gesehen, dass ein Vorenthalten oder eine Lüge in materiellen Dingen etwas Schwerwiegendes ist. Noch wohlgemerkt, nicht die Apostel haben sie umgebracht, sondern sie sind sozusagen gestorben vor ihren Augen. Also es war sozusagen kein Gewaltakt, aber es war doch beeindruckend. Aber man sieht, dass eben diese Dinge nicht nur als nebensächlich gesehen worden sind, sondern doch ihre Bedeutung gesehen worden ist, denn mit den materiellen Gütern bewegen wir uns halt oder drücken wir auch das aus, was uns wichtig ist oder gehen halt mit dem Leben um. Wir wissen auch aus der Apostelgeschichte, dass es durchaus üblich war, dass eine Gemeinde andere unterstützt hat. Vor allem die Urgemeinde in Jerusalem, die ärmste war, wurde von den anderen Gemeinden unterstützt. Also Paulus hat fleißige Sammlungen durchgeführt in den hellenistischen Gemeinden, die waren natürlich reicher, wurde dann gesammelt für die Urgemeinde in Jerusalem, die sozusagen einen besonderen Ehrenplatz gehabt hat. Und man hat gesagt, sie haben uns sozusagen den Glauben gebracht und wir unterstützen sie jetzt finanziell. Das ist schon interessant zu sehen, weil einfach diese Dinge eine Rolle gespielt haben. Schon von Anfang an musste man mit Geldangelegenheiten umgehen in der Kirche. Ja, man war nicht einfach nur befreit davon, man hat ja in der Welt gelebt. Allerdings muss man natürlich sagen, dass auch in den hellenistischen Gemeinden die Kirche am Anfang auf jeden Fall vor allem eine Kirche der Armen war. Eine Kirche, da waren Sklaven dabei, ja, es hat vielleicht immer wieder auch Ausnahmen gegeben von reicheren Leuten, die dann eingemahnt worden sind, bei denen auch ihre soziale Verantwortung eingemahnt worden ist, dass sie für die Armen zu sorgen haben. Aber im Großen und Ganzen war die Kirche selbst sehr arm. Und dazu noch in der Verfolgung, ja, die ja sehr bald losgebrochen ist. dass also Christ zu sein hat immer bedeutet, dass man eigentlich mit seinem Leben gespielt hat. Natürlich auch nicht, man konnte sozusagen nicht nach außen sich jetzt sehr groß mit irgendwelchen Reichtümern oder sonst was zeigen. Also die Kirche war arm. Es gibt eine schöne Geschichte vom Diakon Laurentius, der sozusagen dem Papst zugeordnet war in der Antike. Und der Kaiser hat gesagt, er will jetzt sofort das ganze Geld haben, das die Kirche hat. Und der Laurentius, in 3 Tagen soll er den Schatz der Kirche sozusagen jetzt übergeben. Laurentius hat das Geld, das die Kirche besessen hat, an die Armen verteilt und hat dann die Armen von Rom zum Kaiser geführt und gesagt, das ist der Schatz der Kirche. Ja. Aber offensichtlich war auch schon ein bisschen Geld da, an dem der Kaiser sogar Interesse daran gehabt hat, aber so hat man sozusagen darauf reagiert. 3 Jahrhunderte lang war die Kirche eine Kirche in der Verfolgung im Römischen Reich. Wir kennen die Geschichte, im Jahr 313 hat Kaiser Konstantin das sogenannte Toleranzedikt erlassen. Die Kirche wurde erlaubt und eigentlich relativ rasch im Jahr 391 zur Staatsreligion erklärt im Römischen Reich. Das heißt noch lange nicht, dass alle Christen geworden sind, aber plötzlich ist die Kirche eigentlich in sehr rascher Folge aus der Verfolgung hineingekommen ins erlaubte Leben und plötzlich hat sie eine derartig prominente Stellung gehabt, was plötzlich zur Folge gehabt hat, dass es günstig war, auch für weltliche Interessen Christ zu sein. Und das hat der Kirche nicht immer gut getan, dass dann manche Menschen Christen geworden sind, um Karriere zu machen zum Beispiel. Ja? Weil Mitglied der Staatsreligion ist, nicht mehr länger Heide ist und so weiter. Das hat gebracht und da hat es wirklich begonnen, dass die Kirche begonnen hat, materiell nicht nur abgesichert zu sein, sondern wirklich Güter anzusammeln. Ja? Der Kaiser selbst hat die Kirche unterstützt, hat Stiftungen gemacht, hatte Dinge geschenkt und es ist relativ rasch gegangen, dass in Italien die Kirche durch Schenkungen der größte Grundbesitzer geworden ist. Das ist das, was man später als das Patrimonium Petri bezeichnet hat. Das waren große, große Ländereien, die immer mehr angewachsen sind, sodass im 8. Jahrhundert ungefähr daraus ein echter Staat geworden ist. Das ist der sogenannte Kirchenstaat. Sodass der Papst richtig gehend auch ein weltlicher Herrscher geworden ist, der also über einige Möglichkeiten verfügt hat, sozusagen sich zu bewegen, Macht zu haben auch. Der Kirchenstaat hat auf und abs gehabt, ist größer geworden, kleiner geworden. Er war erst relativ spät eigentlich dann schwer bedroht unter Napoleon einmal, wurde er mehr oder minder sozusagen besiegt, Pius VI., ist als Gefangener gestorben in Frankreich, von Napoleon wirklich gefangen genommen worden. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Dann wurde der Kirchenstaat wieder errichtet, bis er 1870 unter Papst Pius IX. Während des Ersten Vatikanischen Konzils sozusagen endgültig ein Ende gefunden hat. Die Truppen unter Garibaldi mit dem Ziel, Italien zu einigen, haben Rom erobert und haben Rom zur Hauptstadt des neuen italienischen Staates gemacht. Und der Papst hat sich zurückgezogen in die Engelsburg, hat gesagt, ich bin hier ein Gefangener. Das war ein bisschen eine Propaganda auch. Aber erst den Vatikan als Staat, heute ist das ja der kleinste Staat der Welt, ist erst durch die Lateranverträge in der Zwischenkriegszeit mit Mussolini widerstanden. Dass der Papst sozusagen wirklich auch Oberhaupt eines weltlichen Staates ist. Also das ist kein Vergleich zu dem, was der Kirchenstaat früher war. Der Kirchenstaat war wirklich ein bedeutendes Land sozusagen mit echtem Reichtum. Aber natürlich besteht die Kirche nicht nur aus diesem Gebiet da in Italien. Die Kirche hat sich ausgebreitet. Ich rede jetzt vor allem von Europa und vielleicht im Nahen Osten, weil die katholische Kirche ja vor allem da vertreten war. Dass bis ins 19. Jahrhundert war der Großteil der Katholiken in Europa, dann später auch in der neuen Welt, in Nordamerika. Also ich glaube noch um 1900 war es so, dass 70% der Katholiken in Europa und Nordamerika zu finden waren und 30% in den sogenannten Missionsländern. Im Jahr 2000 war es umgekehrt. Ja, 30% der Katholiken in diesen Ländern, 70%. Also da hat sich die Kirche sehr entwickelt, aber deswegen ist es durchaus richtig, wenn man jetzt vom Mittelalter spricht, vor allem auf Europa zu schauen. Hier hat sich die Kirche materiell so entwickeln können, dass sie nicht nur ein gutes Auskommen gehabt hat, sondern wirklich zu einem Machtfaktor geworden ist. Der Staat, die weltliche Obrigkeit, hat sich eigentlich eins gefühlt mit der Kirche. Man hat das nicht so unterschieden, wie es heute üblich ist. Sagt, da ist der Staat, da ist die Kirche. Es war das christliche Abendland. Ja. Das hat auch zur Folge gehabt, dass der Staat sich mit großer Selbstverständlichkeit zuständig gefühlt hat, die Kirche zu finanzieren. Allerdings immer auch mit dem Ziel, also ganz uneigennützig waren Fürsten und so weiter auch nicht, um Kontrolle über die Kirche zu gewinnen. Also das ist eine Situation gewesen, mit der auch die Kirche dann immer wieder zu kämpfen gehabt hat. Und man muss sagen, die Päpste eigentlich wirklich sehr hellsichtig dieser Gefahr nicht erlegen sind, sozusagen sich vom Staat auffressen zu lassen, zu sagen, da wird alles für uns gemacht, sondern sich immer wieder neu um die Selbstständigkeit der Kirche bemüht haben und gekämpft haben. Also wir alle kennen aus dem Geschichtsunterricht den sogenannten Investiturstreit, wo die Fürsten für sich das Recht in Anspruch genommen haben, Bischöfe einzusetzen. Und der Papst gesagt hat, nein, das mache ich. Ja? Und eigentlich hat sich der Papst durchgesetzt, aber bis ins 19. Jahrhundert, bis ins 20. Jahrhundert eigentlich, war es durchaus üblich, viele Bischöfe in Österreich sind vom Kaiser ernannt worden und später vom Papst bestätigt. Das ist noch ein Rest dieser alten Privilegien oder halt Anmaßungen gewesen, dass der Staat das gemacht hat oder die Fürsten vor allem. Da muss man sagen, bei den Habsburgern waren oft die vom Kaiser ernannten Bischöfe gar nicht die schlechtesten. Der hat nämlich oft darauf geschaut, dass das fromme Leute sind. Sehr oft waren das persönliche Erzieher des Kaisers oder sonst etwas. Also das muss man schon sagen, aber es war eigentlich ein Kampf zwischen Kirche und Staat eigentlich durch die Jahrhunderte, dass die Kirche ihre Eigenständigkeit bewahren wollte, aber sehr wohl waren das natürlich auch finanzielle Fragen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, wie sich das in Europa entwickelt hat, war, dass eigentlich die ganze Kultivierung unseres Landes geschehen ist durch Klöster. Also heute sehen wir prachtvolle, barocke, schlossartige Klostergebäude auf Bergen, wenn wir an die Benediktinerklöster denken oder in den Tälern, wenn wir an die Zisterzienser denken und so weiter und denken, na was ist das für schöne Gebäude. Das waren echte Pioniere, die da gezogen sind. Das heißt, wenn die Mönche sind tatsächlich in wilde Gegenden gekommen und haben dort begonnen, das Land urbar zu machen. Haben dort begonnen, das für die medizinische Versorgung der Leute zu sorgen, haben die ersten Schulen eröffnet. Ja, also ohne die Mönche wäre Europa nie das geworden, was es heute ist. Ja, das war also echt eine Kulturleistung, die durch die Kirche hier auch geschehen ist, von Menschen, die zu großen Opfern bereit waren und persönlich ja immer in Armut gelebt haben. Also Mönche legen ja sogar ein Gelübde der Armut, in dem Sinne, wie ich es vorher erklärt habe, ab, um selbst sozusagen frei zu sein für Gott, aber die Klöster selber sind innerhalb kürzester Zeit relativ reich geworden. Warum? Das kann man sehr einfach erklären. Da sind jetzt eine ganze Gruppe von gesunden Leuten, die sehr viel arbeiten, die womöglich noch vom Landesfürsten beschenkt werden mit einer Stiftung, weil der Interesse hat, dass dort sozusagen ein kulturelles Zentrum entsteht, also ein paar Ländereien bekommen. Die arbeiten fleißig, das über lange Zeit, leben selber bescheiden, verbrauchen also wenig und es gibt niemals eine Abteilung, weil sie alle nicht verheiratet sind. Also ein Kloster, das es nicht schafft, innerhalb von 100-200 Jahren stinkreich zu sein, macht irgendwas falsch. Das kann gar nicht anders gehen. Das gibt es in anderen Ländern, versteht man es oft nicht, weil die Klöster in der Zwischenzeit dann immer wieder enteignet worden sind. In Österreich hat es in Wirklichkeit nie eine große Enteignung unserer Klöster gegeben, abgesehen jetzt von den Maßnahmen Josef II., der die beschaulichen Klöster aufgehoben hat, weil er das auch später, weil er kein Verständnis dafür gehabt hat. Aber dass unsere Stifte derartig reich sind, und das sind sie, kommt daher, weil das über mehrere Jahrhunderte lang gut geführte Wirtschaftsunternehmen sind, von Leuten, die selber wenig verbrauchen, es gibt nie eine Erbschaft und so weiter. Die Klöster selber sind dann sozusagen auch für sich ein Machtfaktor geworden, das geht natürlich immer Hand in Hand mit dem Geld, und haben dann auch die Dinge übernommen, die man Herrschaft nennt. Muss man kurz erklären, Heute leben wir in einem Land, das sozusagen gut strukturiert ist, wo sozusagen demokratisch gewählte Leute das Leben bestimmen, beziehungsweise Beamte sozusagen nach dem Rechten schauen. Also es gibt zum Beispiel Bezirkshauptleute, das sind Beamte, die für die gute Verwaltung des Landes schauen im Auftrag der Politik. Das hat es natürlich im Mittelalter so nicht gegeben. Da hat es die sogenannten Herrschaften gegeben, das waren üblicherweise die adelige Familien, die halt auf irgendeinem Schloss gesessen sind, und die haben für ihr Gebiet, für ihre Herrschaft nach dem Rechten geschaut. Die haben geschaut, wie es dort den Leuten geht, haben natürlich auch Steuern eingehoben, haben Gerichtsbarkeit ausgeübt und so weiter. Und das war in manchen Fällen dann eben auch ein Kloster. Wenn das wo gesessen ist, war dann das Kloster selbst die Herrschaft und hat diese Rechte gehabt. Das war sozusagen im Interesse des Landesherrn, dass er da eine Verwaltungseinheit hat. Und das war natürlich mit materiellen Gütern verbunden und wieder mit einem Machtfaktor. Das hat der Kirche nicht immer gut getan, wo dann wieder sozusagen das rein Weltliche mit dem Geistigen zu stark verwoben worden ist. Im 12. Jahrhundert hat es aus diesem Grund dann sehr starke Armutsbewegungen gegeben in der Kirche, die eigentlich, müsste man heute sagen, der Begriff ist dann später sozusagen geprägt worden, protestantische Bewegungen waren, nämlich zu protestieren dagegen, wie die Kirche funktioniert. Ich rede hier von den Waldensern, Albigensern oder Katharer, wie sie dann auch genannt worden sind, die eigentlich immer die Wiederbesinnung auf die Armut des Einzelnen und das Gemeinschaft sich auf die Fahne geschrieben haben und dann zum Beispiel die Laienpredigt propagiert haben, aber in dieser Predigt, die sozusagen ohne kirchliche Autorität stattgefunden hat, da war dann auch der Konflikt da bei den Waldensern zum Beispiel, die in Italien, Südfrankreich und dann auch im deutschsprachigen Raum agiert haben, wo die Kirche gesagt haben, ihr könnt nicht einfach herumziehen und hier predigen, was ihr wollt, vor allem wenn es der katholischen Lehre widerspricht. Und sie haben sich eigentlich losgelöst von der kirchlichen Hierarchie. Das war immer das Problem, warum es dann immer zu starken Auseinandersetzungen gekommen ist. Auch die Albigenser, die in ihrer Ideologie eigentlich wieder aufgenommen haben, das, was man in der Antike die Gnosis genannt hat, nämlich, wenn wir einfach nur streng genug leben, wie gesagt, sehr also asketisch, selbst auch sich selbst geißelnd und sozusagen deswegen sehr beeindruckend für die Bevölkerung, dann erwerben wir uns die Erlösung. Ja? Also selbsterlösend. Da geht es dann gar nicht mehr darum, dass man eigentlich die Erlösung von Christus annimmt, sondern wenn wir noch toll genug sind, dann schaffen wir das aus eigenem. Die dann sehr stark betont haben, auch interessanterweise, den Dualismus, wie man das nennt, nämlich zwischen Materie und Geist, wo man sagt, wir lehnen eigentlich die Materie ab. Also nicht nur weltlichen Besitz, sondern auch das Körperliche. Über das müssen wir uns erheben. Es zählt nur der Geist. Ja? Und das ist immer gegen die Lehre der Kirche gewesen. Die Kirche war nämlich nie leibfeindlich. Ja? Die Kirche hat immer betont, dass wir Leib und Seele sind. Ja? Aber die haben sehr, sehr starke Anhänger gefunden, also sehr viel Anhänger gefunden, waren auch das, was man Donatisten nennt und sagt, also wir lassen uns nur von Priestern die Sakramente spenden, die selber wirklich glaubwürdig, heiligmäßige Menschen sind, die auch sich kasteien und in echter Armut leben. Und wenn der Priester nicht so heiligmäßig ist, dann sind die Sakramente, die er spendet, ungültig. Ja? Dagegen hat sich die Kirche auch gewehrt, wie gesagt, auch ein schlechter Priester, weil er Priester ist, spendet gültig die Sakramente. Ja? Aber das war eine echte Schwierigkeit für die Kirche, sicher geboren aus Missständen, aber, sage ich jetzt einmal, sicher die falsche Antwort. Es war wieder so ein Barbarismus, dass man einfach sagt, Armut ist einmal das Ziel und dann löst sich alles selber. Aber Christus ist das Ziel und Christus hat genau dafür seine Kirche gestiftet, damit sie uns führt. Und es ist sehr interessant, dass gerade aus dieser Protestbewegung, also nicht aus der Bewegung heraus, sondern als Antwort auf diese Bewegung, die kirchliche Antwort gekommen ist. Das war genau die Zeit, in der dann auch die neuen Bettelorden entstanden sind, die Franziskaner, die Dominikaner, die Augustiner in gewisser Weise, ein Zweig, die gesagt haben, also wir leben auch in dieser echten Armut, wir leben vom Betteln, ziehen auch predigend herum, ja, also haben eigentlich genau das gemacht, was die Heretiker gemacht haben, aber in vollkommener Einheit mit dem Papst, also vom Lebensheiligen Franziskus, das man ja sehr gut kennt eigentlich, weiß man, dass er wirklich sehr glaubwürdig das gelebt hat, aber bereit war, sich dem Papst, der als Person gar nicht so glaubwürdig war und gar nicht so beeindruckend war, sich bereit war, dem Papst wirklich ganz unterzuordnen, ihm wirklich gehorsam zu sein. Und das war sozusagen das Erfolgsrezept. Also hier merkt man schon sozusagen wieder auch die Rückbesinnung auf die Armut als evangelischer Rat, die scheinbar doch in vielen Bereichen verloren gegangen ist, wenn ein Stift sozusagen immer reicher geworden ist, das dann doch auch abgefärbt hat auf die Mönche, die die persönliche Armut dann teilweise aufgegeben haben. Jetzt kommen wir schon zur Neuzeit. Und hier möchte ich vor allem von Österreich reden, weil es halt irgendwie unsere engere Umgebung ist. Hier ist natürlich Josef II. Besonders zu erwähnen, der bei uns am Hauptplatz hier ein Denkmal besitzt. Er hat im Jahr 1782 das Toleranzpatent erlassen. Das war das erste Mal, dass eine andere Glaubensgemeinschaft als die katholische Kirche in seinen Ländern überhaupt anerkannt worden ist. Bis dahin war Österreich einfach katholisch. Schluss. Man hat das eben, wie ich es vorher vom Mittelalter beschrieben habe, so gesehen, das ist eigentlich eins. Wir sind das christliche Abendland. Ja? Wir sind das katholische Abendland. Durch die Aufkommen des Protestantismus, für die Konflikte, Kämpfe, die da geherrscht haben und so weiter. Josef II. Hat gesagt, nein, also es gibt sozusagen auch das. Und da stellt sich dann natürlich plötzlich die Frage, wie sollen die jetzt, wenn es mehrere Glaubensgemeinschaften gibt, die finanzieren? Zu dieser Zeit war es für die katholische Kirche überhaupt kein Problem, aus eigenen Mitteln zu leben, weil nach vielen Jahrhunderten des Lebens es Ländereien gegeben hat, Stiftungen, Stipendien und so weiter, dass die Kirche so viel Vermögen hat, um ganz leicht sich davon finanzieren zu können. Das, was man eine Pfarrpfründe nennt, ist eigentlich noch genau das. Ich weiß nicht, ob das alle wissen. Ich als Pfarrer lebe offiziell nicht von einem Gehalt, das ich bekomme, sondern ich lebe von der Pfarrpfründe der Pfarre Pressbaum. Die gibt es aber de facto nicht. Das waren früher Felder oder sonst etwas. Ja. Also in Pressbaum, glaube ich, war es nie sehr viel. Aber in manchen Pfarren waren das größere Ländereien. Und deswegen hat es manche Pfarren gegeben, in der man sehr gern Pfarrer geworden ist, weil dann war man reich, und andere Pfarren, wo man arm war. Weil der Pfarrer hat von dieser Pfarrpfründe gelebt. Also hat im Kleinen genau das gemacht, dass er sozusagen von konkreten Besitzungen der Kirche sozusagen sich erhalten worden ist. Bei Bischöfen gibt es das heute noch. Das sind die sogenannten Mensalgüter. Das wird man auch immer wieder hören, das gibt es auch immer wieder in der Diskussion, die teilweise recht groß sind. Ja. Also das Mensalgut in Kärnten, die Diözese Burg, geht noch auf die Heilige Hämmer zurück, die ihren ganzen Besitz gestiftet hat, um eine Diözese zu gründen. Und davon lebt heute noch die Diözese, das ist also sehr viel Wald und Grundbesitz. Und das Mensalgut, Mensal heißt also das Gut, das für den Tisch dient, ist dem Bischof zugeordnet. Also es ist nicht Vermögen der Diözese, sondern der Bischof hat Verfügungsgewalt darüber. Deswegen gibt es immer wieder Zeitungsartikel, wo man sagt, die Bischöfe in Österreich sind unglaublich reich, weil die haben riesigen Besitz. Ja, an zweiter Stelle steht übrigens der Erzbischof von Wien, der ein relativ großes Mensalgut hat. Und das steht ihm zur Verfügung. Das ist nicht Vermögen der Diözese, das darf er verwenden. Die Stiftung allerdings sagt, dass die Hälfte davon für karitative Zwecke verwendet werden muss, ja, die er aber bestimmen darf. Und die andere Hälfte für sein Auskommen, allerdings ist das so viel, dass er sehr wohl dann davon Werke sozusagen finanzieren kann, also im Vertrauen gesagt, ich weiß nicht, wie offiziell das ist. Radio Stephansdom ist so ein persönliches Steckenpferd vom Kardinal, das wird aus dem Bezahlen von seinem persönlichen Dings finanziert, also auch er selbst lebt sehr bescheiden, aber es ist Geld vorhanden. Denkt man sich, warum hat er so viel Geld? Das Mensalgut in Wien stammt zur Gänze aus dem Familienvermögen eines Bischofs, es fällt mir der Name nicht ein, der Bischof dieser sehr armen Diözese Wien geworden ist und der letzte seiner Familie war, mit ihm ist seine Familie ausgestorben und er hat sein gesamtes Familienvermögen als Mensalgut gestiftet. Ja, also, ob es der Klesel war, glaube ich, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, so kommen solche Dinge zustande, ja, dass jemand persönliches Vermögen gibt mit diesem Ziel. Was natürlich ganz praktisch ist, dass ein Bischof sozusagen nicht in Abhängigkeit geraten kann. Weil darum geht es ja immer bei materiellen Fragen, dass man nicht in Abhängigkeit gerät. So auch die Kirche als Ganzes, dass sie sozusagen eigentlich aus eigenem Vermögen gelebt hat. Josef II. Hat einige kirchliche Güter, nicht alle, von beschaulichen Klöstern und so weiter eingezogen, die er dafür nicht sinnvoll achtet, was ein großer Konflikt war. Das war der Grund, warum Pius VI. Extra nach Wien gereist ist im Jahr 1782, um ihn davon abzuhalten. Josef II. Hat es trotzdem gemacht, hat aber es nicht einfach für den Staat verwendet, sondern den sogenannten Religionsfonds gegründet. Der Religionsfonds war aus diesen kirchlichen Besitzungen sozusagen ein Sammelbecken, mit nicht nur mit Geld, sondern auch mit Ländereien und so weiter. Und der Staat hat diesen Religionsfonds verwaltet, allerdings um damit die Kirche zu finanzieren. Das war also schon kirchlicher Besitz, aber der Staat hat sich sozusagen das Verfügungsrecht genommen, weil er sich verantwortlich gefühlt hat für die Kirche. Es ist natürlich schon ein bisschen eine Bevormundung gewesen. Und aus diesem Religionsfonds wurden die Baulast der Kirchen getragen, die Gehälter der Pfarrer oder Geistlichen bezahlt, sofern sie keine Pfarrbründe gehabt haben und so weiter. Und er war eigentlich gar nicht so schlecht dotiert. Also wie in Wien so gewachsen ist und immer größer geworden ist und plötzlich riesige Siedlungsgebiete, Arbeiterbezirke dazugekommen ist, wollte man natürlich unbedingt dort Kirchen bauen. Und damals war so viel Geld im Religionsfonds, dass man dort also riesige Kirchen hingestellt hat. Das sind die sogenannten Gürtelkathedralen, wie man sie heute nennt, aus Backsteinen gebaut, die ja wirklich auch künstlerisch sehr wertvoll sind. Ja. Für auch sehr viele Menschen, muss noch groß sein, aber man hat also wirklich nicht gekleckert, sondern geglotzt. Heute ist das eine schwere Baulast. Aber da sieht man nur, dass da war Geld vorhanden. Teilweise war auch schlechter dotiert und hat der Staat sich noch immer verantwortlich gefühlt und hat dann Zuschüsse gemacht. Das hat es auch gegeben. Ja. Aber im Prinzip hat es eigentlich so funktioniert, dass dieser Religionsfonds die Kirche finanziert hat. Diesen Religionsfonds hat es bis zum Jahr 1939 gegeben. Der Hitler hatte Geld gebraucht für seinen Krieg und hat das entdeckt, hat es vorher schon gewusst, und hat diesen Religionsfonds verstaatlicht, widerrechtlich natürlich. Ja. Hat gesagt, so, das ist jetzt nicht nur für die Kirche, sondern das kriegt jetzt der Staat, und hat ihn sozusagen verbraten, was an Geld da war. Manche Dinge kann man nicht verbraten, weil sehr viel Wald und so weiter, das bleibt natürlich. Und hat gesagt, die Kirche kann sich ja selbst finanzieren, was natürlich jetzt ein Unrecht war, weil dieser Religionsfonds war ja aus kirchlichen Gütern. Und er hat die Kirchensteuer eingeführt. Und zwar nicht nur, um an das Geld heranzukommen, sondern ganz bewusst auch, um der Kirche damit zu schaden. Ja? Es gibt einen Bericht der Gestapo Wien an die Gestapo Berlin, in dem es heißt, bei Kenntnis der ostmärkischen Mentalität ist von einer massenhaften Abwendung von der katholischen Kirche zu rechnen, nachdem die Kirchensteuer eingeführt worden ist. Er sagt, wenn sie zahlen müssen, dann werden sofort alle austreten. Das ist im Krieg interessanterweise nicht in dieser Vehemenz passiert. Sicher auch deswegen, weil in der katholischen Kirche zu sein eine sehr milde Art war, doch noch ein bisschen sozusagen zu zeigen, dass man nicht ganz zufrieden ist mit dem Regime, ohne sich großer Gefahren auszusetzen. Dafür hat es zu viele Katholiken gegeben. Ja, also wenn man es nicht ausgetreten ist, war man kein Widerstandskämpfer. Aber manche sind deswegen wahrscheinlich auch in der Kirche geblieben. Und jetzt war dann der Krieg zu Ende. Österreich ist da niedergelegen. Es hat eine unglaubliche Not an allen gegeben. Und die Kirche hat, ich sage aus patriotischen Gründen, es hat Verhandlungen gegeben, aber 1947 hat man sich endgültig dazu entschlossen, auf die Rückgabe bzw. Wiedererrichtung des Religionsfonds verzichtet. Man gesagt hat, jetzt, wo wir alle wieder aufbauen müssen, ja, wollen wir nicht als katholische Kirche sagen, wir fordern das zurück und die Not des Staates wird noch größer. Das macht keinen schlanken Fuß. Das war sicher auch keine nur dumme Entscheidung, aber das muss man einfach mal so sehen, was da passiert ist. Ein ganz großer Teil der österreichischen Bundesforste sind aus dem Religionsfonds. Der zweite große Teil ist aus dem enteigneten Vermögen der Habsburger. Manches andere wird noch dazu gekommen sein. Aber man hat sich leider dazu entschlossen, mit dem sehr vagen Versprechen des Staates der Kirche bei der Erhebung des Kirchenbeitrags zu helfen, was auch immer das heißen soll, sozusagen zufrieden gegeben. Und die Folgen sehen wir heute. Ja. Heute war jemand da, der hat gesagt, er will jetzt aus der Kirche austreten wegen der Kirchensteuer, wo er das machen soll. Also das, der Plan der Gestapo geht heute auf. Damals ist er nicht aufgegangen, heute geht er auf. Weil man sozusagen sagt, na, die Kirche kann sich ja selber finanzieren. Aber man hat in Wirklichkeit in Österreich etwas weggenommen. Wir brauchen jetzt nicht wehleidig sein, in anderen Ländern war das viel mehr. Aber es ist, glaube ich, ganz gut, das einfach einmal zu sehen, wie das gelaufen ist. Es hatte vor einiger Zeit das Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien gegeben, wo argumentiert worden ist, dass die Kirche heute unglaubliche Zuwendungen des Staates bekommt. Ja? Dass zum Beispiel die Lehrer in den katholischen Schulen vom Staat bezahlt werden. Ja, dass die Kirche katholische Schulen subventioniert. Kommen natürlich sofort große Summen zusammen, wenn man alle katholischen Schulen und die Gehälter der Lehrer dort zusammenrechnet. Dass katholische Spitäler ähnlich subventioniert werden, indem dort Behandlungen und so weiter finanziert werden. Das ist natürlich ein bisschen eine sonderbare Milchmädchenrechnung. Denn wenn die katholische Kirche heute sagen würde, dann schließen wir unsere Schulen halt, wir wollen nicht weiter subventioniert werden, würde dem Staat ja eine viel größere Zahlungsverpflichtung entstehen als jetzt. In Wirklichkeit subventioniert ja die Kirche den Staat, weil im Sacré-Cœur beispielsweise hier zahlt der Staat zwar die Gehälter, aber die Schulerhaltung wird von der Kirche bzw. von den Menschen bezahlt, die dort Schulbeitrag zahlen. Ja? Wenn das Sacré-Cœur jetzt eine öffentliche Schule werden würde, und die Kirche sagt, na, dann macht es selber, hätte der Staat höhere Kosten. Bei Spitälern detto. Ja? Auch die Caritas-Arbeit. Ja? Der Staat, wenn die Caritas heute ihre Türen zusperren würde, würde der Staat ordentlich schauen, wenn in vielen Bereichen auch der Flüchtlingsbetreuung und anderer Einrichtungen und so weiter, ist die Caritas fix eingeplant, ja, weil der Staat heilfroh ist, dass es da jemanden gibt, der es gibt, also, und wird finanziert sehr viel aus Spenden, auch aus Kirchenbeitrag und so weiter. Also in Wirklichkeit ist es eher umgekehrt, ja, die Rechnung war einfach falsch. Die Leute, glaube ich, haben das eh auch durchschaut, auch wird argumentiert, ja, die Kirche wird subventioniert, wenn sie Kirchen renoviert, gibt es Subventionen vom Staat. Ja. Muss man wissen, dass, ich weiß nicht, ob 70% der denkmalgeschützten Bauwerke in Österreich gehören der Kirche. Das ist recht heftig. Ja. Wo das sofort bei denkmalgeschützten Bauwerken kommen sofort die Auflagen, wie man das machen muss, darf man nicht einfach drüber hirseln. Und der Staat verlangt das dann, was natürlich die Sache meistens verteuert. Und dann gibt es eine Subvention. Ich habe jetzt schon mehrmals mit Kirchenrenovierungen zu tun gehabt. Üblicherweise ist die Subvention geringer als die Mehrwertsteuer. Das heißt, die Kirche zahlt für die Dinge, die gemacht werden, Mehrwertsteuer und davon kriegt sie halt sozusagen was zurück. Also insofern ist das ein bisschen komisch zu behaupten, dass sozusagen die Kirche da vom Staat sozusagen wie die Made im Speck lebt. Das stimmt nicht ganz. In anderen Staaten funktioniert es anders, ja, aber das ist sozusagen die Situation in Österreich. Also, wie viel Geld hat jetzt die Kirche? Ja, da kann man natürlich jetzt an verschiedenen Stellen ansetzen. Heißt immer, der Vatikan ist der reichste Staat der Welt. Ja, natürlich kann man alles zusammenrechnen, was es an Kunstschätzen gibt und so weiter. Da kommt schon ein großer Betrag zusammen. Ja, wenn man es alles verkaufen würde. Frage, wie wirtschaftlich sinnvoll das ist, ob das kulturell fürs Welterbe und so weiter so sinnvoll wäre. Aber jetzt von den laufenden Budgets des Vatikanstaats muss man sagen, der Vatikan gibt ja auch einen Rechenschaftsbericht über sein eigenes Budget. Der Vatikan hat ein Jahresbudget von 250 Millionen Dollar. Ja. Die Universität Harvard mit 20.000 Studenten hat ein Jahresbudget von 3,7 Milliarden Dollar. Der Vatikan wird zum großen Teil auch aus Diözesen finanziert, 90 Millionen ungefähr kommen da dahin dazu. Zum Vergleich, die Erzdiözese Wien hat ein Jahresbudget von 120 Millionen Euro. Ja. Oder wenn sehr viel gesprochen wird von der Vatikanbank, als ob die ein Global Player wäre, die Vatikanbank, die übrigens gegründet worden ist als nach dem Krieg, als ein Mittel, um sozusagen Spendengelder zu verwalten, weil man sie nicht abhängig machen wollte von italienischen Banken, was, glaube ich, ganz vernünftig war. Und eben dadurch, dass man ein eigener Staat ist, die Möglichkeit gehabt hat, auch eine Bank sozusagen leicht zu gründen. Die hat die Größe einer Regionalbank bei uns. Ja. Also dann glaubt immer, das ist so wie die, weiß ich was, wie eine Land, also die Staatsbank eines großen Landes oder was, ja. Also das sind in Wirklichkeit keine großen Beträge, auch wenn das jetzt die Beträge natürlich für eine einzelne Menschen groß anschauen. Aber in Wirklichkeit ist da nicht das große Geld zu Hause. Ja. Allerdings besteht die Kirche nicht nur aus dem Vatikan. Natürlich, als eigene juristische Personen gibt es die Diözesen auf der ganzen Welt. Da gibt es reichere und ärmere. Ich möchte als Diözese Wien, weil wir da sind, als Beispiel heranziehen. Ich habe schon gesagt, sie hat ein Budget von ungefähr, es ändert sich von Jahr zu Jahr natürlich, 120 Millionen Euro. Davon, also dieses Budget kommt, die Einkünfte. Jahresbudget, ja. Davon, von diesen 120 sind ungefähr 90% aus dem Kirchenbeitrag. Ja, also das ist schon sehr, sehr viel. 8%, das will ich auch immer wieder erwähnen, kommen vom Staat. Das sind Entschädigungen aus Enteignungen aus der NS-Zeit. Wo man eben gesagt hat, die Enteignungen werden nicht zurückgegeben, sondern man zahlt sozusagen jährlich, das kommt aus dieser Zeit, wie ich es vorher erklärt habe, dass man gesagt hat, da entschädigt der Staat sozusagen die Kirche auf diese Weise. Und für die Ausgaben, die denen dem entgegenüberstehen, sind ungefähr 60% Personalkosten. Ja, es gibt 1600 hauptamtliche Mitarbeiter in der Erzdiözese Wien. Das ist der größte Brocken. Sind Priester sicher dabei, ja. Wobei ich glaube nicht, dass die Priester die größten Brocken ausmachen. Ich zitiere aus dem Wörtlich, aus dem Rechenschaftsbericht 2013. An einem konkreten Beispiel veranschaulicht der Rechenschaftsbericht die Verteilung der Gelder. Bei einem Jahreskirchenbeitrag von 184 Euro, den also jetzt eine Person zahlt, was einem monatlichen Nettoeinkommen von rund 1500 Euro entspricht, kommen 106 Euro auf Personal, Seelsorge, Rat und Hilfe, Kinder- und Jugendarbeit, Familien- und Seniorenarbeit und so weiter. 33 Euro kommen dem Bau und der Renovierung von Pfarren, Kunst und Kultur zugute. 27 Euro gehen an Administration und Dienstleistungen, Lehr- und Vortragstätigkeit, Aus- und Weiterbildung. 15 Euro gehen an kirchliche Einrichtungen, Soziales, Caritas, Mutter- und Kindhäuser, Lehrlingsausbildung und nur 2,5 Euro werden für Instandhaltungen verwendet. Also das ist, finde ich, da kann man sich das ungefähr vorstellen. Das sind die Diözesen, also jetzt war das Beispiel der Diözese Wien, die sicher also die größte Diözese in Österreich ist. Dann gibt es natürlich die Orden, die in Österreich, ich habe das schon gesagt, ist ein sehr klösterreiches Land. Und die Stifte sind wirklich wohlhabend in Österreich. Das kommt aus den erwähnten Gründen und auch, weil sie eben nie wirklich enteignet worden sind. Und sind wirklich Wirtschaftsbetriebe, die halt teilweise auch viele Arbeitsplätze sichern. Aber wenn man von Orden spricht, geht natürlich die Bandbreite vom Stift Admont, das glaube ich das reichste Stift in Österreich ist, mit über 40.000 Hektar Grundbesitz und irgendwelchen Wirtschaftsunternehmen und in den Bergwerk haben sie, glaube ich, das sehr viel gebringt. Oder dem Stift Klosterneuburg, das nach der Stadt Wien größter Immobilienbesitzer in Wien ist. Also wo wirklich was vorhanden ist, aber von diesen großen, wirklich sehr reichen Gemeinschaften bis hin zu Gemeinschaften wie den kleinen Schwestern vom Lamm, die also heute noch das machen, womit die Dominikaner begonnen haben, in ungeheizten Häusern leben, am Boden zu schlafen und sich ihr Essen zu erbetteln. Ja, die haben keine Häuser, die haben keine Reichtümer. Ja. Also diese Bandbreite gibt's. Ja. Das sind alles eigene juristische Personen. Also die kriegen nichts vom Kirchenbeitrag, aber die leben sozusagen aus dem eigenen. Ja. In Österreich ist das sehr stark. Dann kann man natürlich die Pfarrer nehmen. Ja. Auch die Pfarre Pressbaum hat ein eigenes Vermögen. Das ist im Budget der Erzdiözese Wien nicht mitgerechnet. Wir kriegen vom Kirchenbeitrag einen Anteil, aber wir müssen ein eigenes Budget machen. Beispielsweise, wenn die Pfarre Pressbaum eine Immobilie hat und Mieten daraus bekommt, dann kommt das dem Pfarrbudget zugute. Also wissen vielleicht die meisten schon, dass in Heizer Winkel jetzt etwas geplant ist, ein Baurechtsnehmer gefunden worden ist, der sozusagen einen Grund übernimmt, der auf dem gebaut werden kann. Und wenn das klappt, werden wir daraus mehr lukrieren können, als wir am Kirchenbeitragsanteil bekommen. Ja. Also der Pfarre Pressbaum geht es ganz gut, muss man sagen, ist keine Zuschusspfarre, das gibt es auch. Es gibt Pfarren, die sind zu arm, dass sie aus dem allgemeinen Topf der Diözese unterstützt werden müssen. Dazu gehören wir nicht. Aber die Pfarrer sind wieder eigene juristische Persönlichkeiten, nicht? Jetzt kann man sagen, natürlich, jetzt zählt man das alles zusammen. Im Vatikan, die Diözesen, die Klöster, die Pfarrer. Eigentlich müsste man dann alle Katholiken zusammenzählen. Wir sind ja alle Kirche. Ja, natürlich kommt man auf einen Riesenbetrag. Ja, natürlich ist die Kirche sehr reich. Und in Europa sowieso. Aber wie rechnet man das? Ja. Die Kirche muss mit diesen Geldern umgehen, verantwortungsvoll. Es ist nicht immer verantwortungsvoll, sozusagen einfach nur loszulassen, weil beispielsweise Arbeitsplätze dranhängen. Ja. Wenn die Klöster sagen, wir lassen alles auf, dann werden Unternehmen geschlossen und dann verlieren tausende Leute auch ihren Arbeitsplatz. Und wie geht die Kirche als Ganze damit um? Also es findet natürlich ein reger Ausgleich statt zwischen dem reichen Norden und Diözesen im Süden. Afrikanische Diözesen werden praktisch zur Gänze aus dem Topf bezahlt, der im Vatikan sozusagen zusammenkommt und weitergegeben wird, wo Diözesen sozusagen aus dem Norden sozusagen damit finanzieren, Diözesen im Süden und so weiter. Aber das ist eben das Geld der Kirche. Wir kommen wieder zum Anfang zurück. Geld ist in dieser Welt notwendig. Ja. Es ist, glaube ich, träumerisch, wenn man sagt, wir wollen ganz darauf verzichten, wir brauchen das alles nicht, dann könnten wir hier in diesem Raum nicht sitzen und sonst was. Geld ist notwendig, um einfach das Leben hier in dieser Welt zu gestalten. Aber es darf nicht Selbstzweck werden, weder für den Einzelnen noch für die Kirche als Ganzes. Ja. Die Idee der Kirche ist nicht, dass sie möglichst reich wird. Ja. Und muss auch aufpassen, dass sie sich nicht an das Geld hängt, auch in ihren Entscheidungen nicht davon prägen lässt, ob Geld da ist oder nicht, sondern sich wirklich danach richtet, was im Evangelium steht. Dass die Kirche sich selbst schaut, dass sie unabhängig ist finanziell, hat natürlich wichtige Gründe, dass sie nicht in Abhängigkeiten gerät, vom Staat beispielsweise oder anderen Institutionen. Insofern ist es auch wichtig, verantwortungsvoll damit umzugehen. Allerdings traue ich mich zu sagen, dass der Mangel an Geld oft auch etwas Reinigendes haben kann. Also wenn die Kirche in Österreich, die nach wie vor reich ist, ja, da kann man sagen, was man will, irgendwann einmal, weil der Kirchenbeitrag doch nicht mehr so funktioniert oder weil die Kirche von sich aus beschließt, vielleicht nicht mehr derart vehement den Kirchenbeitrag einzuheben oder sonst was, dass sie über weniger Geld verfügt, muss das der Kirche als Ganzes, traue ich mich zu sagen, nicht unbedingt schlecht tun. Ja. Vielleicht besinnt man sich gerade dadurch, durch Zwang, materiellen Zwang, auch wieder mehr auf das Wesentliche. Ja. Das kann es geben. Also, so wie wir das persönlich wollen, wollen wir es auch für die ganze Kirche. Verwenden wir das Geld für das, was es da ist, als Mittel zum Zweck für die Bestreitung des Diesseits, hängen wir aber nicht unser Herz daran.